Herzlich willkommen bei Female Success, dem Podcast, der Frauen in Wirtschaft und Führung in den Fokus rückt. Wir zeigen, wie Unternehmen weibliche Führung gezielt fördern können und wie Frauen ihre Karriere erfolgreich gestalten. Eure heutigen Gastgeberinnen sind Dr. Marie-Therese Thiel und Dr. Martina Rudi.
Herzlich willkommen auch in 2026 zu dem Podcast von Female Success. Ich bin Marie-Therese Thiel und neben mir sitzt meine Kollegin Martina Rudi. Ja, also wir sind heute zu zweit, nur wir beide. Und unser Podcast ist jetzt ein Jahr alt und wir freuen uns, dass ihr immer noch dabei seid. Erfolg ist ja selten ein gerader Weg. Heute wollen wir über die Kurven, Schlaglöcker, Löcher und den Gegenwind sprechen, die uns auch geprägt haben. Die Anregung, auch einmal über Rückschläge zu sprechen, kam aus einem Feedback zu unserem Podcast über Erfolgsgeschichten. Hier können wir viel aus unserem beruflichen Leben berichten. Martina, lass uns doch anfangen. Was war dein größter Rückschlag? Und wie hast du dich damals gefühlt?
Ja, Marie-Therese, ganz herzlichen Dank. Da spreche ich gerne drüber. Ich erinnere mich vielleicht nicht ganz so gerne, aber okay. Also ich war Kommunikationschefin in einer RWE-Tochtergesellschaft. Und als Kommunikationschefin kommt es ja immer auf eine besondere Nähe und auf das Vertrauen zum Vorstand an. So, wenn dann der Vorstandsvorsitzende häufiger wechselt und es immer jemand anders gibt, kann es einfach mal sein, dass es dann nicht mehr passt. Das habe ich damals sehr früh gespürt, aber habe immer geglaubt, ich würde es auf die Reihe kriegen. Das habe ich nicht. Ich habe damals dann die Position aufgeben müssen, bin an eine andere Stelle in den Konzern, ins operative Geschäft gewechselt. Und im Kern ist es so, das, was sich zunächst als eine Niederlage anfühlte, etwas nicht hingekriegt zu haben, hat sich dann am Ende des Tages für mich zu einer Erfolgsgeschichte verwandelt.
Ja, Martina, das kenne ich ganz vergleichbar. Bei mir ist es ähnlich gewesen. In einer Umstrukturierung des Konzerns ist meine Funktion weggefallen. Und ich war natürlich zuerst sehr enttäuscht und habe mit meiner Vorstandsfunktion in Ungarn dann eine neue Aufgabe im Konzern gefunden, die mich sehr erfüllt hat.
Und wie hast du dich dabei gefühlt bei diesem erstmal zunächst vermeintlichen Rückschlag?
Ja, also den Rückschlag habe ich dann eigentlich schnell gar nicht mehr so sehr wahrgenommen, weil ich mich ja auf meine neue Funktion vorbereiten musste. Und da war sehr viel Neues, eine große Umstellung, neues Land, neue Sprache, neue Funktion. Und ich bin daraus letztlich sehr gewachsen und habe mich enorm weiterentwickelt.
Also können wir beide sagen, ein Rückschlag kann auch eine große Chance für eine positive Veränderung sein. Genau. Vielleicht noch mal zu dem Punkt. Gab es dann in diesen Situationen einen Moment, wo du alles hinwerfen wolltest?
Also, wenn ich das so richtig mich erinnere, eigentlich nie. Dafür habe ich immer meine Aufgaben zu sehr geliebt und bin dann immer auf etwas Neues gesprungen.
Und wie hast du damals gemerkt, dass es vielleicht nicht weitergeht und du gemerkt hast, dass du vielleicht deine Strategie oder deinen Ansatz irgendwie komplett ändern musst?
Ja, in einem Unternehmen muss man ja gute Antennen dafür haben, dass man merkt, wenn was gegen einem läuft. Und erfolgreich ist der, der dies früh erkennt und dann auch gegensteuern kann. Und dazu braucht man natürlich sehr gute Vernetzungen als Frühwarnsystem im Unternehmen und darüber hinaus. So und so ähnlich war das auch bei mir, bevor diese Entscheidung, dass mein Bereich aufgelöst wurde, wirklich verkündet wurde, hatte ich schon einen Plan B und den auch vorbereitet und mit entsprechenden Leuten dazu gesprochen, eben diese Funktion im Ausland.
Also das sehe ich ganz genauso. Man kann es auch auf den Punkt bringen. Frühwarnsysteme sind so etwas wie eine Lebensversicherung. Ein Plan B ist auch so etwas wie eine Lebensversicherung. Und ich sage, es gibt noch einen letzten Punkt, der heißt, Man soll sich nichts vormachen. Face the brutal facts. Was ist wirklich los? Und dann kann ich agieren.
Ja, und es wird uns ja heute sehr viel erzählt, also dass Scheitern glorifiziert wird, also fall forward und so. Wie fühlt sich das wirklich an, wenn man in einer Führungsposition steht und plötzlich der Verantwortungsbereich beschnitten wird oder plötzlich auf der Kippe steht? Also vielleicht interessiert das insbesondere unsere Hörer nochmal, welche Empfindungen hat man da?
Gut, das kenne ich natürlich sehr gut. Ich hatte es ja auch gerade beschrieben. Und es gibt da ja auch unterschiedlichste Ausprägungen. Aber was natürlich immer kommt, es gibt so ein Gefühl, ich werde hier ungerecht behandelt. Das geht oft einher mit einer Empörung. Man fängt an sich zu zweifeln. Das heißt, da gibt es auch sowas manchmal wie so ein Gefühlschaos. Wichtig ist, dass man dann aber wieder den klaren Kopf bekommt und versucht, seine Optionen zu sortieren. Und es muss uns wirklich klar sein, Gerechtigkeit ist keine Kategorie im Wirtschaftsleben, auf die man zählen kann. Also, man muss in solcher Situation immer überlegen, was für Möglichkeiten habe ich? Kann ich die Situation noch retten oder in meinem Sinne gestalten? Und was wäre der Worst Case und welchen Plan hätte ich dann?
Ja, ich sage ja auch immer, keiner hat einen Anspruch an das Unternehmen, darauf befördert zu werden oder eine bestimmte Position zu bekommen, sondern man sollte immer überlegen, wo ist die Win-Win-Situation für das Unternehmen? Also was kann ich dem Unternehmen bieten und sollte das klar machen und sichtbar machen und nicht nur immer, was ist in for me? Also auch, was ist für das Unternehmen drin? Und dann ist es nach meiner Erfahrung so, dass das bestimmte Entscheidungsträger dann doch nachvollziehen können. Und was ich denke, man sollte solche Fälle in keinem Fall zu persönlich nehmen. Ich glaube, gerade wir Frauen neigen dazu, das so an uns ranzulassen. Und ich glaube, Männer sehen dies weitaus sportlicher. Wie du sagst, man muss sich einfach klar machen, Gerechtigkeit ist keine Kategorie im Wirtschaftsleben.
Genau, darauf kann man nicht zählen. Und das heißt, man muss genauso wie alle anderen auch mit diesen Fakten einen Umgang finden. Und wenn ich nochmal auf dieses Fail und Failing zurückkomme, dieses vermeintliche Failing, was hat dir denn dann bei deinen Skills, die du zur Verfügung hast, geholfen, aus solchen Situationen gestärkt herauszugehen?
Tja, also einmal schütteln, aufstehen, Krönchen richten und weitergehen. Das sag ich immer, ja. Und solch eine Resilienz muss man haben, sonst überlebt man Konflikte auf dem beruflichen Lebensweg nicht. Ist ja auch ähnlich wie im Privatleben. Auch da hat man ja mal Enttäuschungen. Die darf man dann vielleicht auch persönlicher nehmen. Aber im beruflichen Lebensweg muss man sich einfach so ein bisschen dickes Fell angewöhnen.
Genau. Ja, das heißt, das subsumiert man heute eigentlich unter Resilienz. Aber Resilienz, hast du auch gerade schon angesprochen, bedeutet auch, dass man ein funktionierendes persönliches Netzwerk hat. Das hilft, Situationen einzuordnen, mit der eigenen Gefühlslage oder auch der Empörung klarzukommen und Optionen zu entwickeln. Und ich habe oft auch in meiner Beratung erlebt, dass gerade hochbelastete Führungskräfte genau diesen Support im persönlichen Umfeld vernachlässigen. Und wenn es dann kritisch wird im Job, dann fehlt etwas, was diese Menschen unterstützt.
Ja, Martina, das hast du ganz recht. Also im persönlichen Umfeld jemanden zu haben, der als Sparringspartner dient, ist auf jeden Fall ganz wichtig. Aber persönliches Umfeld muss nicht immer eigene Familie heißen. Weil irgendwann können Partner, Familienmitglieder die ganze Unternehmensgeschichte nicht mehr hören. Und ich denke, da sind manchmal auch gut, wenn man sich professionelle Hilfe von außen holt. Und das ist kein Eingeständnis einer Niederlage, sondern eine professionelle Haltung, mit der man dann mit diesem Menschen von außen kann man dann ganz strukturiert arbeiten. Und nach meiner Erfahrung hilft das unglaublich. Und ich hatte mehrfach in meinem beruflichen Lebensweg solche Hilfestellungen.
Ja, ich kann das nur bestätigen. Ich hatte das auch. Einen Coach, der mir in einer schwierigen Lage mit mir die Situation bewertet und eingeordnet hat. Mich ermutigt hat, aber gleichzeitig mich vom Baum runtergeholt hat. Nach dem Motto, Mädel, jetzt komm mal wieder auf den Boden der Tatsachen. Ganz klare Grenzen gezogen hat. Und diese Gespräche waren extrem wertvoll, um meinen Weg dann wirklich strukturiert weitergehen zu können. Ich würde jetzt gerne noch mal auf ein anderes Thema, was ihr auch angesprochen habt, nämlich das Krisenmanagement kommen. Wir leben ja in multiplen Krisen. Viele Unternehmen durchlaufen Krisensituationen. Viele Führungskräfte durchlaufen persönliche Krisen. Also, wie gehe ich mit den Krisen um? Ob das politische sind oder wirtschaftliche Unternehmenskrisen? Und Marie, gibt es vielleicht für dich eine Krise, die dich persönlich besonders geprägt hat?
Ja, eine ganz große. Und vielleicht kann ich die Geschichte mal erzählen. Also ich war junger, ich war ja erst Finanzvorstand in Ungarn und wurde dann CEO. Und gerade in diese Phase, wo ich Chef dieser Unternehmensgruppe in Ungarn wurde, kam das Unternehmen in ein regulatorisch sehr schwieriges Umfeld, was auch wirklich an der Existenz des Geschäfts gekratzt hat. Es ging dann darum, die ganze Mannschaft auf Effizienz zu trimmen, um letztendlich die Ertragskraft zu erhalten. Und gleichzeitig musste aber der Zusammenhalt und die Motivation der Mitarbeiter gestärkt werden. Und daraus habe ich gelernt, dass man eine unglaubliche Standfestigkeit bekommt, wenn man eine Krise einmal erfolgreich gemeistert hat. Wir konnten natürlich das regulatorische Umfeld nur bedingt ändern, konnten aber im Unternehmen ein ganz straffes Effizienzmanagement hinbekommen. Ganz viele Vorgänge sind digitalisiert worden. Wir haben Kosten eingespart. Und ich erinnere mich noch, dass ich sehr darauf bedacht war, möglichst mich nicht von Mitarbeitern zu trennen, sondern habe dann ganz klar auf natürliche Fluktuation gesetzt und Stellen eben nicht wieder besetzt, sondern durch Effizienzen versucht, die ganzen Prozesse neu zu gestalten. Und diese Erfahrung, ehrlich gesagt, hat mich fürs Leben geprägt und da habe ich ziemlich breite Schultern bekommen und als Team hat uns das in der Mannschaft in Budapest sehr zusammengeschweißt.
Ja, ich würde gerne auch noch mal eine persönliche Krisenerfahrung hier ergänzen. Einige von euch werden sich noch an die Krise im Münsterland im Jahr 2005, als 250.000 Menschen plötzlich im Dezember im Schnee ohne Strom waren.
Ganz vergleichbar, wie es ja kürzlich in Berlin passiert
ja,
ist.
Ja, da sage ich gleich auch noch was zu. So, und hier entstand natürlich ein enormer Run der Medien auf den Konzern oder ich habe damals in der Tochtergesellschaft dieses Thema verantwortet, also auf der kommunikativen Seite. Was bedeutet das? Das bedeutet 24/7 Einsatz über Wochen bei einem extrem hohen Stresslevel. Und es gibt natürlich in einer solchen Situation Druck auf allen Ebenen. Da ist die Konzernmutter, die informiert werden möchte, was da jetzt gerade los ist. Da sind die Kunden, die Fragen haben. Da sind die Medien und da kommt die Politik, die fragt, wie konnte denn so etwas überhaupt passieren? Was ist denn da eigentlich los? Und natürlich Forderungen nach Schadensersatz etc. etc. Also ein ganz komplexes Gebilde. Und mein Learning aus der damaligen Situation war, ich habe natürlich relativ viel am Anfang versucht, auch mit Bordmitteln zu arbeiten, mit meinem Team. Ich hätte aber viel mehr strategisch nach vorne denken müssen und mir viel mehr früher viel mehr Support holen müssen. Habe ich hinterher auch getan, aber am Anfang war das noch nicht so. Wichtig ist auch, was einem auch immer klar sein muss, zum Beispiel bei so einem Stromausfall, wie wir es jetzt gerade in Berlin gesehen haben. Es gibt eine technische Krise, wo einfach die Technik wiederhergestellt werden muss. Und da kann man immer nur sagen, das weiß ich auch, die Techniker in diesen Netzgesellschaften arbeiten wirklich auch 24/7, weil die wirklich Ehrgeiz haben, die Stromversorgung wiederherzustellen. Und parallel gibt es eine kommunikative Krise. Beide laufen parallel, müssen miteinander verflochten werden und müssen auch gemeinsam bewältigt werden. Das ist ein Stück weit das Geheimnis. Ich kann als Kommunikator nicht etwas versprechen, was die Techniker noch gar nicht leisten können. Dann muss ich erklären, warum es möglicherweise noch dauert. Also, es geht mir wie dir, Marie. Ich bin daraus auch gestärkt herausgegangen. Es war mega anstrengend, aber ich möchte heute im Nachhinein diese persönliche Erfahrung für mich auch nicht mehr missen.
Ja, und dieses, wie du das so gut auseinanderdividiert hast, einerseits die technische Krise, andererseits die kommunikative Krise. Also das ist ja, kann ja auf alle multiplen Krisen in einem Unternehmen angewandt werden.
Ja.
Es kann eine IT-Krise sein, es kann ein Gewinneinbruch sein. Das ist dann die eigentlich fachliche Krise, die gemanagt werden muss. Und daneben gibt es immer eine Krise, die kommunikativ zu bearbeiten ist. Und ja, da geht es sehr viel um persönliche Kommunikation der Unternehmensführung und so weiter. Ich glaube, das wäre noch mal ein Thema eines gesonderten Podcasts. Kommen wir sicherlich noch mal dran vorbei an dem Thema.
Ganz genau. Welche Rolle hat dann ein Vorstandsvorsitzender in einer solchen Situation? Da gibt es einfach unterschiedliche Ausprägungen. Wir können das dann in einem gesonderten Podcast nochmal auseinander dividieren. Marie, wenn du in einer solchen Krise gesteckt hast, hattest du so etwas wie einen persönlichen Erste-Hilfe-Plan, wenn der Stress dann mal wirklich zu viel wurde?
Ja, man muss wissen, wo die eigenen persönlichen körperlichen Grenzen sind. Irgendwann, ehrlich gesagt, ist man nicht mehr produktiv und das muss man erkennen. Und bei mir hat immer sehr geholfen, erstmal ordentlich einmal ausschlafen, dann gut etwas essen oder trinken und einmal richtig durch die frische Luft gehen. Danach war ich eigentlich immer wieder leistungsfähig. Und während meines operativen Berufslebens bin ich zum Beispiel jeden Samstagmorgen mit einem persönlichen Trainer, der auch psychologisch geschult war oder ist, ich bin nämlich heute immer noch mit ihm unterwegs, eine ordentliche Runde gewalkt und habe darüber geredet, was mir auf der Seele lag. Jetzt kann man sagen, walken kann man auch alleine. Ja, kann man. Aber ich kann mich erinnern, dass ich mit Sicherheit manchen Samstagmorgen im Bett gelegen geblieben bin, und das nicht getan hätte. Die Disziplin hätte ich da nicht gehabt. Und deswegen feste Verabredung haben, loslaufen, sich alles von der Seele reden. Und ja, diese Gewohnheit, wie gesagt, habe ich bis heute beibehalten.
Ja, ich kann dem auch nur zustimmen. Sport und Bewegung sind extrem wichtig. Also mal raus, frische Luft. Und wenn das morgens um 6 ist, auch um 5:30 mal eine halbe Stunde joggen gehen, dann sortiert sich schon mal wieder einiges und man kann einfach wieder mit viel besserer Energie sich in den ganzen Tag begeben. Und es ist aber auch wichtig, je nachdem in einer Krise, manchmal die akuten Gefühle in den Griff zu kriegen. Hier haben mir auch immer einige Atemübungen geholfen. Aber am Ende muss jede Person für sich selber herausfinden, was denn dann gut tut und was der richtige Weg ist.
Ja, jetzt werden viele sagen, das genau hat ja der erste Bürgermeister in Berlin getan, was wir jetzt hier raten, und hat dafür einen fürchterlichen Shitstorm bekommen. Also man muss natürlich abwägen, in welcher Visibilität man steht. Und wenn die Krisenstäbe tragen, ist das Walken oder Joggen vielleicht nicht gerade so angebracht. Aber das sind ja nicht immer, die Situationen, wo man so im Rampenlicht steht, sondern es kann ja auch ganz normale Unternehmensgeschehen, ein ganz normales Unternehmensgeschehen sein.
Also hier hätte ich vielleicht auch nochmal eine Anmerkung zu dem Berliner Case. Also in meiner Vorstellung gehört ein regierender Bürgermeister in dieser Situation nicht in sein Homeoffice, sondern zum Krisenstab. Das hat mich auch gewundert, warum man sich da eingeschlossen hat. Das war jetzt meine persönliche Meinung. Und du hast recht, so eine Visibilität und dann noch Tennis ist dann einfach ein Symbol, was einfach nicht gut ankommt. Da muss man einfach sehr vorsichtig sein, was man tut und was man nicht tut.
Also gut. Lessons learned für unsere Hörer, als Führungskraft in einer Krise sichtbar beim Team sein, vor Ort, präsent.
Genau.
Nicht alle im Homeoffice und keiner ist richtig greifbar. Da hilft wirklich im Team gemeinsam über die Schwierigkeiten sprechen und sich austauschen, wirklich vor Ort sein, ja.
Ja, und entsprechend auch Lagebesprechungen ansetzen, morgens, mittags, nachmittags und immer wieder die neuesten Entwicklungen berücksichtigen. Wenn es brennt, wie hast du das geschafft, als Frau souverän zu bleiben? Was war da dein Erfolgsgeheimnis?
Ja, also da sprichst du einen ganz kritischen Punkt an. Meine Schwäche war immer meine Emotionalität. Ich mache alles, was ich tue, mit großer Leidenschaft. Und wer leidenschaftlich an etwas arbeitet, den treffen Kritik, Gegenwind und so weiter umso mehr. Und ich habe erstmal durchgeatmet und habe aber auch Zeit gebraucht, um die eigene Souveränität wiederzubekommen. Also möglichst sich dann einmal zurücknehmen, rausgehen vielleicht, wenn es möglich ist, einem Gespräch vielleicht sagen, lassen wir das jetzt mal so stehen, lassen Sie uns noch mal bei anderer Gelegenheit darüber reden. Also erstmal Zeit gewinnen, um sich selbst wieder zu sammeln.
Ja, ich kann vielleicht ergänzen, wir erinnern uns beide sehr gut, glaube ich, an eine Situation im Konzern.
Ich weiß, was du jetzt erzählen willst.
Also ich erzähle ohne Namen zu nennen. Ja. Es gab also ein großes Performance-Programm, das heißt ja am Ende des Tages immer, dass Personal abgebaut wird. Ne? Und unsere beiden Teams traf es irgendwie in besonderem Maße. Dann gab es eine legendäre Besprechung mit den für diesen Performance-Prozess Verantwortlichen und wir sind beide extrem unter Druck geraten. Ich kann mich erinnern, mir kamen die Tränen, ich habe mich rumgedreht, habe durchgeatmet und habe gesagt, das bekommt ihr jetzt von mir nicht und habe weiter für mein Team gekämpft. Das kann passieren, dass man wirklich massiv unter Druck gerät in einer Situation und dieses Durchatmen, eine kleine Sekunde Zeit gewinnen, um sich wieder zu sortieren, ist natürlich extrem wichtig und das muss man auch üben und trainieren.
Martina, ich habe diesen Besprechungsraum, wo das passiert ist, noch vor Augen, obwohl es bestimmt 20 Jahre her ist. Und diese Umstrukturierung, die du jetzt angesprochen hast, ist ja genau die gewesen, die ich am Anfang erwähnt habe, wo spätestens in dieser Besprechung ich gemerkt habe, wo die Glocken hängen und dann ruckizucki auch den Plan B entwickelt habe und wo ich dann eben in einer ganz anderen Position im Konzern mich wiedergefunden habe und das eine große Erfolgsstory war.
Ja, ich würde gerne nochmal auf das Thema Entscheidungsfindung zurückkommen oder das Thema überhaupt mal ansprechen. Entscheidungen zu treffen, stellen wir ja fest, dass viele Leute viele Probleme haben, sehr klar und sehr konkret eine Entscheidung zu treffen. Und es gibt ja, das Problem ist ja besonders groß, wenn es keine perfekte Lösung gibt. Wie bleibst du dabei stabil? Was sind deine Strategien zur Entscheidungsfindung?
Ja, auch das Thema hat mich in meinem beruflichen Leben sehr begleitet. Wenn man dann letztendlich CEO ist und das vielleicht auch nur in Anführungsstrichen bei einer Konzerngesellschaft, muss man tagtäglich Entscheidungen treffen. Und natürlich hat man einen Vorstand, aber am Ende ist es immer der Chef, der sagt rechtsrum oder linksrum. Und das gilt ja für eine Führungskraft in einer Abteilung und so weiter ganz genauso. Ich habe mich immer in schwierigen Situationen mit Personen aus meinem Netzwerk ausgetauscht, besprochen, eine Entscheidung erarbeitet und meine Entscheidungsidee quasi mir so erarbeitet und vertestet. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man irgendwie einen engeren Kreis hat, auch außerhalb des offiziellen Entscheidungsgremiums, mit dem man sich da mal austauscht und schaut, ob das, was man im Kopf hat, der richtige Weg ist. Und man soll sich nichts vormachen. Nach so was ich beobachte, hat jede Führungskraft in exponierter Position so einen Sparringspartner. Und der ist wirklich eigentlich unersetzlich. Und das muss ein Sparringspartner auf Augenhöhe sein, also außerhalb des Hierarchiegefüges im Unternehmen.
Ganz genau. Also dieser Sparringspartner ist wichtig, der auch mal, der oder die dann auch mal klare Ansagen macht und sagt, da verrennst du dich möglicherweise, überleg das nochmal. Und das kann natürlich ein Sparringspartner aus dem Unternehmen sein, wie du sagst, Marie, das kann aber auch ein externer Berater oder Coach sein. Das habe ich natürlich auch schon relativ häufig gemacht. Wichtig ist vielleicht auch nochmal, eine Entscheidung beruht ja in der Regel auf klaren Kriterien oder sollte auch. Aber es gibt immer auch diesen Punkt Entscheidung zwischen Pest und Cholera. Alle Alternativen sind irgendwie Mist und man muss trotzdem einen Weg gehen. Ich habe dann letztendlich immer auf mein Bauchgefühl gehört und das war eigentlich ein ganz guter Ratgeber. Und ich kann mich erinnern, dass ich zum Beispiel bei Personalentscheidungen ein- oder zweimal das nicht gemacht habe. Und damit ist mir diese Entscheidung hinterher komplett auf die Füße gefallen. Also aber auch da gilt, schaut selber, findet heraus, wie für euch der beste Umgang mit Entscheidungen ist.
Und lasst euch unterstützen. Wo du jetzt gerade Personalentscheidungen ansprichst, auch das ist ein Learning aus meinem langjährigen Leben als Führungskraft. Wenn man fühlt, dass man mit dieser Entscheidung für eine Person daneben lag, die nicht performt, die das ganze Team runterzieht, die wirklich nicht ins Team passt, dann sollte man diesen Fehler sehr schnell korrigieren. Ja. Weil nichts straft einen und verfolgt einen so sehr wie falsche Personalentscheidungen.
Da kann ich nichts hinzufügen. Ganz genau so ist das. Man muss es wirklich schnell korrigieren. Lass uns mal, wir haben jetzt das ganze Thema Krise, Rückschläge, Resilienz ja sehr intensiv betrachtet. Und ich würde jetzt einfach gerne auch zum Abschluss des heutigen Podcasts kommen. Und deswegen eine abschließende Frage an dich, Marie. Wenn du heute einer jungen Führungskraft, die gerade einen schweren Rückschlag erlebt hat, hast, drei konkrete Tipps geben würdest, welche wären das?
Ja, als erstes einmal, ein Rückschlag ist nicht das Ende. Daraus kann ganz Erfolgreiches entstehen. Erkenne, wenn es nicht mehr weitergeht und habe dann einen Plan B. Das wäre mein erster Ratschlag. Mein zweiter wäre, schaffe dir ein Umfeld, was dich unterstützt, wo du deinen Sparringspartner findest und was dein Rückzugsraum ist. Und insbesondere an unsere weiblichen Zuhörer, Umfeld, nicht nur Familie und auch nicht nur ein Frauennetzwerk. Es können auch gemischte Netzwerke sein. Also diese Ratschläge gelten ja für Männer wie für Frauen. Und dieser Sparringspartner für eine Frau kann auch ein Mann sein. Und mein dritter Ratschlag wäre, bedenke, dass du auf dem beruflichen Lebensweg einen langen Atem brauchst. Und für diesen langen Atem brauchst du einen persönlichen Ausgleich, der ganz individuell gestaltet werden kann. Und auch muss. Jeder Mensch ist anders. Das wären so meine drei Learnings, die man mitnehmen sollte, wenn man durchstartet.
Liebe Marie, ganz herzlichen Dank nochmal für diese drei Tipps zum Abschluss. Ich glaube, da kann jeder etwas mit anfangen. Und ich danke euch da draußen, dass ihr heute dabei wart. Und wenn ihr mehr über erfolgreiche Wege in Führung und Verantwortung wissen wollt, hört gerne unsere weiteren Podcasts an. Geht gerne mal auf unsere Website www.femalesuccess.eu und schaut euch an, was es dort noch alles Interessantes zu erfahren gibt. Bis zum nächsten Mal und herzlichen Dank.
Ja, danke Martina für das Gespräch und ja, auch von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal.